D-Radio Wissen 100.
Ja, das Früheste, woran ich mich erinnern kann, was halt wirklich dann so den Unterschied gemacht hat, glaube ich, für uns, war, dass meine Eltern mit dem Beginn quasi, also als wir die ersten Pflegekinder aufgenommen haben, eingeführt haben, dass sie nicht mehr Mama und Papa sind, sondern beim Vornamen genannt werden wollen, damit es halt für die Kinder auch einfacher ist.
Detlef und Marianne. Früher Mama und Papa, jetzt Detlef und Marianne. Es ist Anfang der 90er Jahre. Detlef ist Erzieher und seine Frau Marianne ist Betriebswirtin. Die beiden haben zwei Töchter. Jana, die mir ihre Geschichte erzählt, und Marli. Und Detlef und Marianne sind Pflegeeltern. Wobei eigentlich nur Detlef. Marianne verlässt ihren Mann kurz nach dem gemeinsamen Umzug auf den Bauernhof. Detlef ist jetzt alleinerziehend. Und er ist der einzige Verantwortliche auf dem Hof. Da ist er Mitte 40.
Plötzlich stand ich hier mit dem ganzen Quest, dem Hof, den Kindern.
Wie viele Kinder waren das?
Also meine beiden waren hier und dann noch drei andere. Und das war für mich schon ja, keine Herausforderung, das war eine Überforderung. Ne? Also es war ne, alles ja, in den Anfangsphasen so schwierig für jeden, denke ich mal. Ne? Und wenn ich heute so darüber nachdenke, kann ich nicht mehr sagen, wie das überhaupt gelungen ist.
Diese Anfangszeit ist heute über 25 Jahre her. Detlef wollte damals eine Arbeit haben, die er von zu Hause aus erledigen konnte. Weil er seine Töchter aufwachsen sehen wollte. Er wollte eben nicht einer von diesen Vätern sein, die müde von der Arbeit kommen und dem Kind noch schnell einen Kuss auf die Stirn geben, bevor die schlafen gehen. Er wollte ganz für sie da sein. Und seine Arbeit war dann eben noch für andere Kinder da zu sein, deren Eltern sich nicht selbst kümmern können oder wollen. Pflegevater sein, rund um die Uhr.
Wenn man sich dafür entscheidet, dann ist das halt so. Dann muss man das in Kauf nehmen, dass diese Trennung Beruf, Familie, dass die fließend ist. Und am Anfang war das nicht nur fließend, das ging so ineinander über, dass ich gar nicht mehr so wusste, wo ich, privat war ich nicht mehr da. Das gab's nicht.
Der Vater auch nicht mehr?
Ich habe mich bemüht, auch Vater zu sein, das heißt aber auch für alle.
Detlef ist heute Anfang 70. Er ist ein ruhiger Mann mit einer kleinen Brille. Und vielleicht das einzig Auffällige an ihm ist ein Pottschnitt aus für seinem Alter noch sehr blonden Haaren. Jana ist seine älteste Tochter und eine Freundin von mir. Zusammen mit ihr besuche ich ihren Vater Detlef auf seinem Hof. Dort lebt er auch heute noch mit Pflegekindern in einem abgeschiedenen Idyll. Zumindest erscheint es einem so, wenn man gar keine Ahnung von Hofarbeit oder Jugendlichen oder Tieren hat. Scheunen aus Holz und kaputten Ziegeln. Alles ist ein bisschen heruntergekommen, überall steht Gerümpel, schöne uralte Möbel, die darauf warten, irgendwann mal aufgearbeitet zu werden und riesige Hunde, die über das leuchtend grüne Gelände jagen. Es gibt Pferde auf der Koppel, es riecht nach Mist und wenn man die gute Landluft tief einatmet, fühlt es sich an, als würde der ganze Körper kurz Urlaub machen.
Das hier nennt sich Erziehungsstelle. Das sind also die Kinder, die in Heimen vielleicht nicht gut aufgehoben sind, aber in einer Pflegefamilie gar nicht. Ne? So, die passen da gar nicht rein, weil ihre Vorerfahrungen halt entsprechend schwierig waren. Mhm. Aber hier ist es ganz klar so, schon von vornherein, die Kinder oder Jugendlichen, die so vermittelt werden, die werden schon als schwierig eingestuft.
Detlef lebt im Moment mit zwei Jugendlichen auf dem Hof. Wir nennen sie an dieser Stelle mal Tom und Luca. Denn ihre richtigen Namen tun nicht zur Sache. Und auch wenn sie beide gar nicht danach aussehen, zumindest Luca ist mit seinen 14 Jahren fast noch ein Kind. Mit 11 kam er zu Detlef. Tom ist 17 und schon seit 4 Jahren hier. Dieses Jahr macht er die Schule fertig. Ich darf mir sein Zimmer angucken. Hallo.
Hallo.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie sieht hier dein Alltag aus?
Alltag? Mhm. Schule, Essen, Trainieren und dann gehe ich schlafen.
Was trainierst du?
Bodybuilding.
Ah, sieht man. Und wie war Weihnachten? Was habt ihr gemacht?
Gefeiert. Also wir haben gemeinsam gegessen und ja.
Gab es Geschenke?
Ja. Ja, vom Detlef gab es eigentlich ganz viele Geschenke und Filme, ein Tanktop, also ein besonderes Tanktop.
Ein Bodybuilding-Tanktop. Tom erzählt mir hier gerade wahrscheinlich seinen bisher größten Erfolg. Die Tatsache, dass er sich von Detlef zu Weihnachten ein Tanktop gewünscht hat, klingt erstmal komisch. Ist es aber nicht, wenn man seine Geschichte kennt. Tom wurde in seinem jungen Leben immer weitergereicht. Mutter, Tanten, Großeltern, Heime, Auffangstationen. Und als er endlich hier ein Zuhause fand, wog der Teenager etwa 100 Kilo. Hier hat er gelernt, Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Und er hat sehr viel abgenommen. Und dann hat er angefangen zu trainieren. 4 bis 6 Mal die Woche. Arnold Schwarzenegger ist sein großes Idol.
Willst du auch Bodybuilder werden und dann in die Politik gehen?
Nee, Politik nicht, aber Bodybuilding mache ich ja schon. Ich hätte ja eigentlich einen Wettkampf schon gehabt, aber der wurde abgeblasen.
Was ist denn da das Ziel? Mr. Universe?
Olympia, ne?
Ziele haben ist super. Ziele haben bedeutet, eine Perspektive für die eigene Zukunft zu sehen. Das ist nicht selbstverständlich, denn das setzt voraus, dass man an sich selbst glaubt. Aber an viele der Kinder, die hier bei Detlef landen, hat vorher noch nie jemand geglaubt. Jana, Detlefs leibliche Tochter, die zusammen mit den Pflegekindern aufgewachsen ist, hat das oft erlebt.
Man muss ja auch davon ausgehen, dass die meisten wirklich ein total gestörtes Selbstbild mit sich rumtragen und auch mit reinbringen. Dass sie wirklich von Anfang an nur gesagt bekommen haben, du bist nichts, du wirst nie was werden. Und mit so einem Selbstbild dann überhaupt erstmal zu bestehen, ist ja schon eine wahnsinnige Aufgabe.
Einige scheitern an dieser Aufgabe. Auch das gehört zu dem Leben eines Pflegevaters dazu.
Vor kurzem war eben ein Jugendlicher da, der eigentlich auf einem ganz guten Weg war. Und in dem Moment, wo dann dieser Kontakt zu seiner Mutter wiederhergestellt wurde, es war nicht nur sehr schwierig, es war dann wirklich, der ist aus der Bahn geworfen worden dann noch. Ne? Drogen waren im Spiel. Ja, das war dann so ein Punkt, wo ich zum Schutz aller hier auch sagen musste, so, wir müssen dafür sorgen, dass das so jetzt einen anderen Weg nimmt.
Tom und Luca nennen das zynisch Happy End. Sie sind erleichtert, dass der Störenfried endlich weg ist. Detlef hat den Jungen in eine Klinik zum Entzug gebracht. Den hat er abgebrochen. Das weiß Detlef von der Polizei, denn von ihm gehört hat er seitdem nichts.
Ja, und das ist so ein Stand, wo ich dann auch sehr pragmatisch sage, ja gut, für mich geht's dann nicht weiter. Ne?
Das sagt er so. Aber aufgeben, sich mit Dingen abfinden, das gehört einfach gar nicht zu Detlefs Persönlichkeit.
Ist immer noch eine Tür offen?
Die Pflegekinder nennt er Familienmitglieder. Und für seine Familie tut er beinahe alles. Bis hin zur Selbstaufgabe.
Klar, habe ich zwischendurch mir auch in den Kopf gefasst und gesagt, es kann nicht wahr sein, was der da jetzt schon wieder investiert und schon wieder macht und ne, da wieder bei der Schule ist und da wieder jetzt irgendwie bei der Polizei ist und dann da irgendwie noch was regelt und hier. Und wo ich dann auch echt dachte, so, boah, echt, das ist jetzt wirklich ein Limit und weiter geht's nicht, aber immer noch weitermacht. Und
ja, was denkt man dann, wenn dann die Polizei schon wieder vor der Tür steht?
Das macht einen total traurig. Also ich weiß auch, dass mich das sehr, sehr traurig gemacht hat.
Für deinen Vater oder für das Kind?
Ja, für alle irgendwie. Also das, da hat irgendwie so das ganze Gemeinschaftsleben drunter gelitten, dass da jemand so negativ aus der Reihe fällt.
Es gibt da auch noch einen anderen Fall, der nichts mit aufmüpfigen und kriminellen Jugendlichen zu tun hat. Aber dennoch sowohl Detlef als auch die anderen Kinder auf eine harte Probe gestellt hat. Ende der 90er Jahre steht das Jugendamt mit einem Härtefall vor Detlefs Tür. Ein 7-jähriger Junge, der bis dahin den größten Teil seines Lebens in einem Schrank verbracht hat. Er kann nicht reden, er kann nicht gehen. Detlef nimmt den Jungen bei sich auf.
Und das war auch, ja, dummerweise auch ein bisschen lustig, wenn der losgelaufen ist. Das sah aus wie ein Kind, was gerade zum ersten Mal läuft. Also eher wie ein 1-jähriges Kind als ein 7-jähriger. Da haben wir uns dann damals natürlich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil wir auch noch klein waren. Das war schon ein bisschen gemein, aber es war halt so was ganz, ganz Fremdartiges.
Das Jugendamt geht von einer Entwicklungsverzögerung aus. Also etwas, das bei der richtigen Förderung aufgeholt werden kann. Er macht Fortschritte, lernt zu laufen und zu kommunizieren. Meilensteine. Aber Detlef hat immer mehr das Gefühl, dass da noch etwas anderes ist.
Aber man hat eben nicht erkannt, dass der nicht nur eine Entwicklungsverzögerung hatte, sondern wirklich eine entsprechende schwere Störung. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Mutter in dieser Zeit nicht so gelebt hat, wie man das als Mutter machen sollte. Alkohol, Drogen und. Und ja, das alles hat dazu geführt, dass der einfach nur in bestimmter Weise funktionieren konnte.
Obwohl er dann so viel Eigenständigkeit dann auch entwickelt hat, trotzdem selber fordert mit sich alleine. Immer wieder, dass die Rückmeldung braucht und immer wieder meinen Vater brauchte und ihn mehr oder weniger den ganzen Tag hinterher gedackelt ist.
Wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich gerade in der Pubertät, also kam da gerade rein. Das war schon nicht ganz ohne.
Heute lebt der junge Mann in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Er hört den ganzen Tag Hip-Hop und arbeitet in einer behindertengerechten Werkstatt, wo er das Geld verdient, das er zum Leben braucht. An Feiertagen kauft er sich ein Ticket, setzt sich in den Bus und besucht seinen ehemaligen Pflegevater.
Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte dann, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich das, was man erreichen konnte. Ja. Ja.
Detlef ist hier nicht etwa übertrieben kritisch. Vielmehr ist es so, dass er sich wirklich schwer damit tut, Erfolge für sich zu verbuchen. Er ist kein Angeber. Er hat für seinen Pflegesohn eben das getan, was getan werden musste. In diesem Fall hat sein Einsatz eine grausame Existenz in ein gutes Leben verwandelt. Neben Detlefs beiden leiblichen Töchtern haben noch 11 Pflegekinder bei ihm ein Zuhause gefunden. Jana und Mali waren beide noch klein, als die ersten Pflegegeschwister kamen. Deswegen haben sie das auch mit der Selbstverständlichkeit von Kindern hingenommen. Der Papa wird schon wissen, was er da tut.
Also ich weiß, dass ich am Anfang hat mich das sehr irritiert, dass da eben jetzt Kinder in unserer Familie sind, die sich nicht an diese Regeln halten, die für uns selbstverständlich waren, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, so ethische Grundregeln eben, ne? Nicht zu lügen, netten Umgang miteinander zu pflegen, die Eltern nicht zu beklauen, ne? So ganz alltägliche Dinge, mit denen wir nie konfrontiert waren, was für uns selbstverständlich war. Da weiß ich auch noch, dass ich gerade so in den ersten Jahren mir sehr viel Mühe gegeben habe, da diesem Ehrenkodex meines Vaters zu entsprechen, dass ich da, ne, sehr versucht habe, wirklich auch das brave Kind zu sein, was das alles lebt, was der Vater so predigt.
Hat dich das auch unter Druck gesetzt?
Voll, ja, total, ja. Das war mir damals nicht bewusst, aber jetzt so, ne, wenn ich reflektiere, habe ich eigentlich schon sehr früh eine Rolle eingenommen, eigentlich eines Erwachsenen, die ich damals noch gar nicht tragen konnte, um eben auch meinem Vater zu gefallen und da vielleicht auch nochmal diese Sonderrolle zu haben. Vielleicht auch der Grund, warum ich dann als Jugendliche auch so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen bin. Und ich hatte schon eine sehr wilde und sehr rebellische Jugend.
Pubertät ist halt eine heikle Zeit. Auf dem Hof ist sie noch etwas heikler. Je älter Detlefs Töchter werden, desto älter werden auch die Pflegekinder, die er aufnimmt. Jetzt sind es eher Pflegeteenager. Eigentlich ist die Pubertät die Phase, in der mit mehr oder weniger Getöse eine ganz natürliche Abkapselung von der Bezugsperson stattfindet. Wenn ein Teenager zu Detlef auf den Hof kommt, muss er genau das Gegenteil tun. Sich auf Detlef und seine Regeln einlassen, ihn als Bezugsperson akzeptieren.
Mir ist relativ schnell klar geworden, dass alles steht und fällt damit, dass ich wiedererkennbar bin. Das heißt, das, was ich sage, das muss ich auch leben. Und dass alles, was ich sage und nicht lebe, Quatsch ist. Die haben auch sehr schnell getestet, ist das, was der sagt, auch das, was er tut. Und teilweise sehr intensiv.
Wie hast du zum Beispiel?
Ja, wenn jemand hier irgendwas geklaut hat, ne, dann war das teilweise eben auch, wir versuchen, was machst du denn jetzt? Ne? Diese Sachlage durchaus ernst zu nehmen, sagen wir, das nicht hier. Aber denen trotzdem die Möglichkeit zu geben, als Mensch Bestand zu haben. Ne, so als Individuum trotzdem das Gefühl, der schätzt mich immer noch wert. Nur das, was ich da getan habe, das findet er Mist.
Da konnte es auch schon mal sein, dass ein Lehrer in der Schule etwas von diesem Mist mitbekommt. Oder ein Nachbar. Schließlich liegt der Hof zwar etwas außerhalb, aber daran angeschlossen ist ein Dorf. Und die Leute auf dem Dorf reden.
Ich denke, das haben wir auch trotz vieler Differenzen alle so erlebt. Ne? Dass wir trotzdem irgendwie eine Familie oder eine Gemeinschaft sind und dass da jeder sich sicher fühlen soll. Also wenn da von außen irgendwie Stressfaktoren kamen, dann waren wir auch immer sehr geschlossen dahinter, ne, demjenigen zu helfen, zu unterstützen, dass da jemand so viel Mut aufbringt und sich wirklich für Schwächere so engagiert. Das hat mich schon immer sehr imponiert.
Detlef ist ganz klar immer auf der Seite der Kinder. Nee, er hat sich schon oft mit Lehrern und Nachbarn angelegt. Damit hat er gar kein Problem. Sein Einsatz beschränkt sich nicht auf Menschen in Not. Detlef hat ein Herz für Kreaturen aller Art, die von anderen abgestoßen werden. Und so ist der Hof im Laufe der Zeit das Zuhause von zig Tieren geworden. Das hat sich einfach so ergeben. Dieses Wort benutzt Detlef tatsächlich ständig. Pferde haben sich ergeben, Emus haben sich ergeben, ja sogar Kamerunschafe und ein afrikanischer Springbock haben sich ergeben.
er mitbekommen hat, das Pferdchen hier oder die Gänse oder der Pfau oder was auch immer da alles angeschleppt wurde, die kommen halt da nicht klar, wo sie herkommen und sind da nicht erwünscht und man weiß halt nicht, was mit den Tieren passiert, wenn die nicht irgendwo anders aufgenommen werden. Und da habe ich erlebt, dass mein Vater da sehr, sehr sich schwer getan hat, irgendwas abzulehnen. Es war schon häufiger so, dass wir dann sehr überrascht waren, dass es am nächsten Tag hieß, so, und jetzt haben wir wieder ein paar neue Tiere hier bei uns.
Tiere, das waren so meine heimlichen Mitarbeiter, ne? Die therapierten automatisch.
Der Hof, das Zuhause für verstoßene Geschöpfe. Es ist leicht, Parallelen zu den Pflegekindern zu ziehen, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Die Tiere können hier bleiben, bis sie so alt sind, dass sie eines Morgens einfach nicht mehr aufwachen. Pflegekinder müssen irgendwann ausziehen, spätestens nach Abschluss ihrer Ausbildung. Dann sind sie offiziell erwachsen und auf sich gestellt. Im Idealfall haben sie viel bei Detlef gelernt und schlagen sich als gestärkte Persönlichkeiten durchs Leben. Es gibt sie, diese Beispiele. Aber die Regel sieht anders aus. Detlef hat über die Jahre lernen müssen, seine eigenen Erwartungen an die Realität anzupassen. Was ist realistisch machbar? Das ist in vielen Fällen ernüchternd.
Ich habe nicht das Bedürfnis, einen Hartz-IV-Empfänger in die Welt zu entlassen. Ich habe nicht das Bedürfnis, jemanden so zu begleiten, dass der nicht ins Gefängnis kommt. Ich habe ganz andere Vorstellungen, ganz andere Wünsche, ganz andere Ideen. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man ja dann damit zufrieden sein muss und den anderen auch wertschätzen muss, trotzdem. Das ist eine Herausforderung, an der ich auch lange, lange gearbeitet habe.
Detlef sagt, er mag Menschen nicht. Für jemanden, der so viele menschliche Abgründe gesehen hat und der so genau weiß, wozu Menschen alles in der Lage sind, ist das keine überraschende Aussage. Aber Detlef ist auch jemand, der sein ganzes Leben den Menschen gewidmet hat. Tom und Luca sitzen mit uns am Tisch, als Detlef sagt, dass er Menschen nicht mag. Beide sind total verdutzt. Wer, wenn nicht dieser Mann, soll Menschen denn sonst mögen? Detlef sieht das und er versichert beiden sofort, dass er sie ja sehr mag, nur eben die Allgemeinheit nicht. Wenn er auf die letzten 25 Jahre zurückblickt, mit dem Wissen, was er heute hat, würde er das Ganze nochmal machen?
Ja, wenn man alles vorher wüsste. Das nur, ich weiß nicht, ob man...
Dieses Gemurmel da ist Luca, der sagt, nee, den würde ich hier nicht mehr nehmen.
Sagen wir, im Prinzip, denke ich, würde ich das auch nochmal machen. Man kann halt nur die Dinge realisieren, die möglich sind. Und ich habe, denke ich mal, vieles von denen, was möglich war, habe ich auch versucht umzusetzen.
Detlef sagt, wenn Tom und Luca raus sind und auf eigenen Beinen stehen, ist Schluss. Dann fühlt er sich zu müde und zu alt, um weiter Pflegevater zu sein. Aber das hat er früher auch schon mal gesagt. Und so richtig glaubt ihm das niemand.
D-Radio Wissen 100.